meine, ich frage mich, was ist das, wenn man mit sich selbst spricht, Selbstgespräche führt? Da wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, gespaltene Persönlichkeit. Ja, das ist ein Grenzfall. Aber Sprecher und Hörer, das ist eine ganz wichtige, ganz vehemente Sache. In irgendeiner Sitzung haben wir tatsächlich diese übergangsrelevante Stelle und das ist verblüffend, wie gut das funktioniert, dass wir wahrscheinlich, wenn wir Sprache erwerben, indem wir Sprache verwenden, und zwar nicht nur in einem Dialog vom Monologform, sondern auch in der Dialogform, scheinbar erwerben wir auch die Vorstellung über diese übergangsrelevante Stelle und wissen wir ganz genau, wie diese Stelle funktioniert, wie Selbst- und Fremdwahl funktioniert. Ansonsten würden wir das nicht hinbekommen. Jetzt schalten wir normalerweise zwischen diesen zwei Punkten, schalten wir ein zusätzliches Phänomen, das, was Austin wunderbar beschrieben hat, das nennen wir jetzt Sprechakt, und dann haben wir Hörer vor Äußerung eines Sprechakts und der Hörer nach der Äußerung des Sprechakts. Und das klassische Beispiel habe ich euch genannt, das ist das Ja-Wort vom Altar. Ja. Da ist der Sprecher definitiv, der das gesagt hat, ein ganz anderer danach als davor. Sozial gesehen, emotional gesehen, was weiß ich. Ja, aber die Welt hat sich für ihn und für allen Betroffenen verändert. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt dank Sprechaktheorie quasi wir brauchen jetzt zwei Hörer. Und diese Hörer sind eigentlich zwei verschiedene Menschen, aber die zwei verschiedene Strukturen ausmachen. Ich gehe jetzt ganz kurz vielleicht rekapitulativ, kann man das so sagen? Anyway. Vielleicht ganz kurz hierzu eine philosophische Doktrin des letzten Jahrhunderts und gerade in Frankfurt sehr stark vertreten. Alle Sätze, die sich nicht verifizieren lassen, sind bedeutungslos. Und wir haben in der letzten Sitzung diese Geschichte mit Frege und Russell und dann, wer hieß der Letzte? Habe ich vergessen. Es ging darum, dass die Sätze nicht nur einfach auf der Ebene der Bedeutung Sinn, also Bedeutung ausdrücken müssen, sondern diese Bedeutungen müssen auch einen Sinn machen. Ansonsten machen diese Bedeutungen keinen, die verwendet man einfach nicht. Ja? Wir wissen ja, was Wittgenstein schreibt, Bedeutungen werden in der Verwendung erzeugt. Das Bedeutung an sich autonom genommen hat die Sprache nicht, sondern erst wenn die Sprache verwendet wird, wird eine ganz bestimmte Bedeutung konstruiert. Ja, das ist die These, die Wittgenstein vertritt. Ja, das heißt, wenn ein Satz nicht verifizierbar ist, deswegen auch Positivismus, wir müssen für alles positive Argumente haben. Alles muss positiv belegbar sein. Ja, empirisch wunderbar. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist so ein Satz bedeutungslos. Und Austin sagt einfach, natürlich als Konsequenz hieraus ist, dass wir alles binär bewerten können. Trifft zu oder trifft nicht zu. Es ist wahr oder es ist falsch. Ja? So ungefähr. Alles andere ist bedeutungslos. Ist die Konsequenz daraus. Und Austin sagt einfach, dass wir in der Sprache, besonders bei der Verwendung der Sprache, durchaus die Elemente haben, und das sind diese performative Formen, die nicht auf wahr und falsch reduzierbar sind. Es gibt auch einen Begriff Nicht-Reduzierbarkeitsthese. Ja, es gibt in der Sprache tatsächlich Elemente, die sind nicht einfach auf wahr und falsch reduzierbar. Es gibt eine kleine Diskussion, ich habe das hinten ausgeführt, das ist sehr leicht zu, es ist, man macht so ein großes Theater drumherum, aber es ist wirklich sehr transparent, was damit gemeint ist. Ja? Und er meint, worum es hier geht, ist nicht die Bedeutung eines einzelnen Satzes zu klären, sondern dass wir etwas klären, und zwar eingebunden in einer Lebensform oder eingebunden in einem gesamten Sprechakt. Das ist jetzt so eine plakative Zitaten von ihm, also die beiden. Und das ist die Teilung. Es ist diese drei simple Begriffe, Lokution, Illokution und Perlokution. Das heißt, ein sprachlicher Ausdruck bedeutet nicht nur etwas, sondern hat auch Kraft, etwas zu tun. Das, was ich gerade gesagt habe, ist nichts anderes als die Definition von Lokution. Das heißt, eine sprachliche Äußerung bedeutet nicht nur etwas, sondern besitzt auch noch, also besitzt nicht nur eine Bedeutung, sondern eine Kraft auch noch. Und diese Kraft äußert sich darin, dass diese Äußerungen etwas tun, nicht nur bedeuten. Er nennt das auch lokutive Kraft, locutionary force. Lokutive Kraft einer Äußerung. Etwas nicht nur bedeuten, sondern auch tun. Deswegen nennt er das auch how to do things with words. Die Illokution und Perlokution ist relativ leicht zu verstehen. Das ist auf diesem Kontinuum bildlich eigentlich ein bisschen verzerrt dargestellt. Ich würde die beide eigentlich hier drunter stellen, aber man findet eigentlich kaum solche Taxonomie. Illokution ist komplett in einem Sprecher zu verorten. Das ist der kommunikative Absicht des Sprechers, etwas mit einer Äußerung zu tun. Es ist eine kommunikative Absicht des Sprechers, die lokutive Kraft einer Äußerung anzuwenden. Das ist die Illokution. Und das tut er, indem er eine ganz bestimmte phonetische Form zustande bringt. Diese phonetische Form gehört zu einer ganz bestimmten Sprache und eine Selektion der Lexemen aus dieser Sprache. Wir schmeißen nicht einfach irgendwelche Lauten aus dem Mund. Diese Lauten gehören in einer Sprache und diese Lauten setzen Lexemen aus dieser Sprache zusammen. Ja? Und danach ist das, diese Zusammensetzung auf der Ebene, das ist gleich auch wunderbar nochmal dargestellt, haben auch noch eine Bedeutung. Ja? Und diese Bedeutungen haben noch eine ganz so eine zusätzliche Kraft, etwas zu tun, das Ja-Wort zum Beispiel. Ja? Oder wie viele Beispiele sind das? 52 Beispiele, die hier draufstehen, alle haben Illocutionary Force, die auf diesem Handout stehen. Habt ihr eigentlich Handout hinten? Nicht. Könnt ihr das geben, wer das noch nicht hat? Ja. Also behalten wir uns diese drei Begriffe. Lokution ist etwas Abstraktes. Illokution verorten wir beim Sprecher an sich. Und was ist dann Perlokution? Angenommen, illokutive Kraft einer Warnung. Komm mir nicht ins Quere, sagt man doch, oder? Komm mir nicht in die Quere, genau. Also jemanden zu warnen. Ja, das ist zunächst mal als implikativ dargestellt, als eine Botschaft. Ich warne dich, komm mir nicht in die Quere. Ich kann das auch ausbuchstabieren, quasi pragmatisch ausbuchstabieren als Sprecher und sagen, hiermit warne ich dich, komm mir nicht in die Quere. Ich kann diesen expliziten Ausdruck warnen verwenden und sagen, das ist eine Warnung, damit du da keine Missverständnisse gibt. Und einer sagt, wer bist du eigentlich? Ja? Ich fühle mich gar nicht gewarnt. Und gehe weiter. Das heißt, die Akt war zwar illokutiv als Warnung gemeint, kam aber nicht an, hatte keine Wirkung erzielt. Und damit ist das nicht perlokutiv. Das ist quasi, wie nennt man das? Misslungen. Ja? Das ist ein Sprechakt seitens des Sprechers, wurde getätigt, als Warnung gemeint, hat aber keine Wirkung erzielt. Und wir hatten ja vorhin auf dieser Darstellung Sprecher und Hörer. Und Sprechakt ging auf Zweiten. Und wir hatten hier Sprecher davor und Sprecher danach. Bei so einem fehlgeleiteten Sprechakt ist der Hörer davor und danach identisch. Er ist danach nicht gewarnt. Der hat keine Angst gekriegt, keine weiche Knie. Das heißt, Sprecher und Hörer sind davor und danach eigentlich identisch. Damit ist das kein gelungener Sprechakt. Seitens des Sprechers war aber ganz klare Illokution einer Warnung. Es war aber nicht perlokutiv. Sollte aber die Wirkung im Sinne des Sprechers erfüllt sein, dann haben wir mit einer perlokutiven Seite des Sprechers zu tun. Ja? Wir schauen einfach auf dasselbe aus zwei verschiedenen Perspektiven. Das tun wir ständig. Das müssen wir auch ständig tun. Immer auf die Seite des Sprechers und auf die Seite des Hörers. Ja? Das sind diese zwei Begriffe, die Austin hat nichts mehr gemacht. Also er hat, das war's. Ja? Austin hat gesagt, es gibt Performativa, die tun das. Ja? Diese Performativa, er meinte, das ist eine besondere Klasse, das ist eine kleine Klasse und ich wundere mich einfach, wieso hat das vor mir keiner gemerkt? Schreibt er hier. Ich wundere mich. Ich meine, Antike oder die schlauen Linguisten vor 100 Jahren, ja, kein Mensch hat das gemerkt, noch vor 50, 60 Jahren. Wenn ich jetzt sagen würde, Elokution und Perlokution, wie kann man ja, Lieder zum Beispiel. Hiermit lobe ich dich. Ja, siehst du hast dich bedankt. Das heißt, ich hatte einen Sprechhang des Lobens, da habe ich sogar ausbuchstabiert, habe gesagt, hiermit lobe ich dich. Keine Ahnung, für dein Auslandsstudium. War gut, ja. Und wenn ich dich fragen würde, fühlst du dich gelobt? Ja, das hat funktioniert. Rein sprachlich hat das funktioniert. Die deutsche Sprache hat mir einfach ein Repertoire an Lexika bereitgestellt. Ich habe das verwendet und das hat geklappt. Wenn ich jetzt sagen würde, aber hiermit beschimpfe ich dich. Macht keinen Sinn. Oder? Nee. Es ist nicht explizit ausführbar. Es ist nicht, also es gibt kein mathematisches Algorithmus, also du drehst das einfach rum und das funktioniert. Funktioniert nicht. Da, einerseits, vielleicht würde man jetzt sagen, ich hatte es nicht vor, diese Version. Aber einerseits könnte man sagen, das ist ein Vorgang, das ist ein mechanischer Vorgang und deswegen vielleicht könnte man jetzt sagen, ja, jetzt hat das nicht funktioniert, wie schlecht. Nein, im Gegenteil, als Linguist, als für eine sprachliche Theorie ist das eben das Gegenteil als negativ, weil wir sehen, dass diese Sprechakte, diese pragmatischen Vorgänge an sprachlichen Elementen hängen und ausgelöst werden, explizit ausgelöst werden. Man kann trotzdem einen Sprechakt des Beschimpfens ausführen, aber nicht explizit. Diese Sprache hat keine Möglichkeit dafür. Es gibt aber Sprachen, die das haben. Ja? Das, was ich jetzt gesagt habe, ich könnte sagen, ich beschimpfe dich jetzt. Ja. Aber es ist immer noch keine Beschimpfung, es ist eine Ankündigung. Es ist keine Beschimpfung. Was ist das aber? Jetzt beschimpfe ich dich gleich. Was ist das aber, wenn das keine Schimpfung ist? Was ist das für ein Sprechakt? Was tue ich damit? Ja? Drohen. Ja, das ist keine Beschimpfung an sich, aber Drohung, Warnung oder sowas. Ja? Das ist halt aber interessant, wenn ich sage, hiermit belobige ich dich, klar, das sage ich und das tue ich auch. Aber wenn ich jetzt sage, hiermit beschimpfe ich dich oder ich schimpfe jetzt gleich mit dir, dann ist das im Endeffekt eine Warnung oder Androhung, ja, Drohung. Ja?
Also ich habe gerade an Konzepte gedacht, in denen es das trotzdem vielleicht irgendwie so ein bisschen im Deutschen gibt. Wenn ich jetzt im Schulsystem, ich glaube heutzutage gibt es das zumindest bei uns nicht mehr, ich glaube aber in Berlin gibt es das oder gab es zumindest mal, der Tadel ist in der Schule. Der
Tadel, okay.
Der Lehrer zu einem Schüler sagt, hiermit tadle ich dich.
Okay, sehr gut.
Tadel gesammelt. Und wenn er 3 Tage bekommt, dann kriegt er von der Schule irgendwas.
Ah, okay. Also nicht im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern tatsächlich so ein schulinterne...
Sozusagen als Fachterminus. Aber ein Lob, eine Belobigung kann ja auch ein Fachterminus sein. Qualifikation, die man dadurch einfach einhält.
Ich glaube, in Kollokation mit her mit ist, glaube ich, Loben eher frequent als alles andere. Deswegen, glaube ich, kommt das so sinnvoller vor, würde ich sagen. Einsetzbar im Endeffekt vor. Ja. Was ich eigentlich mit dieser Elokution und Perlokution sagen wollte, ist, dass es tatsächlich eine an der Stelle Handlung ist, aber eine sehr, sehr in Sprach verankerte, in den Lexika verflochtene Erscheinung, ein Phänomen. Und ich bleibe jetzt auch sehr lange bei dieser Folie, weil das ist eigentlich, was wir von Austin haben, nichts mehr. Und das, was daraus gemacht wurde, ist tatsächlich eine verblüffende Sache. Ja? Ja, jetzt kommen wir natürlich zur Definition des Sprechakts, aber auch aus der Perspektive, die ich jetzt sehr oft in anderen Veranstaltungen auch erwähne. So wie alle anderen Ebenen der grammatischen Beschreibung braucht natürlich Pragmatik auch das Kleinste und nicht mehr Zerteilbare. Alle brauchen das. Und hier ist das. Das ist ein Sprechakt. Sprechakt ist das Kleinste und nicht mehr zerteilbare Gegenstand, der Untersuchungsgegenstand der Pragmatik. Ja. Das ist der zentrale Punkt. Wie klassifiziere, definiere, segmentiere, dekomponiere und analysiere ich die Sprechakten. Und wird das Grundeinheit der sprachlichen Kommunikation betrachtet. Und ich glaube, das ist wirklich ein Riesenverdienst von Searle, der gesagt hat, dass Sprache an sich nicht das Symbol oder ein Zeichen ist. Es ist ein Angriff auf Saussure. Ja. Sehr schön, sehr mutig. hat Ostern nicht gewahrt. Die Sprache ist nicht das Symbol oder nicht das Zeichen, sondern die Hervorbringung des Zeichens oder des Symbols. Die Hervorbringung ist die Sprache. Sehr schön. Ist klein, also ist eigentlich so ein bisschen kleine Korrektur, aber schon vehement. Ja? Und die Hervorbringung ist an der Stelle äquivalent zum Begriff Sprechakte. Deswegen aus dieser kleinen Klasse an Performativa, die Austin ausgemacht hat, macht Searle gesamte Sprache als Sprechakt. Jegliches Sprechen ist ein Sprechakt. Punkt. Implizit oder explizit. Mit hiermit oder ohne hiermit. Wenn ich jemanden nach Uhrzeit frage, das ist der Sprechakt des Fragens. Es gibt keine, sobald eine kommunikative Strategie oder kommunikative Absicht zustande kommt, dann zeitgleich wird auch überlegt, wie realisiere ich das? Also die Realisierung und die Verwendung ist nichts anderes als ein Sprechakt. Sobald etwas dann gesagt wird, hat das unterschiedliche Graduierung oder Komplexität eines Sprechakts. Aber dahinter können wir immer, und das sehen wir gleich anhand von diesen von dieser Seite gleich, wie wunderbar das in den Feature aufgespalten werden kann und beschrieben werden kann. Jegliche Konversation. Ja? Das heißt, Vollzug eines Sprechakts ist eben das, was Sprache ausmacht. Vollzug, die Hervorbringung eines Symbols oder eines Zeichens. Ja, die Sprechakte sind die grundlegenden und die kleinsten Einheiten der sprachlichen Kommunikation und da linguistische Pragmatik beschäftigt sich eben mit der Ebene der Sprache und daher ist das auch Grundeinheit. Gehen wir einen Schritt weiter. Bereits bei Austin, er spricht über wissenschaftliche Texte, die etwas erklären und der beschreibt eben konstativer und performativer, also Sprechen an sich. Charakterisierendes Sprechen, wenn ich sage, das ist ein Apfel, Apfel ist ein Substantiv, und erklärendes Sprechen. Er weitet quasi diesen Begriff, was natürlich später auch Searle als Theorie verwendet, indem er sagt, zum Beispiel, wenn ich etwas konstatiere, etwas beschreibe, ja, das ist ein Sprechakt des Beschreibens. Und wenn wir jetzt kurz überlegen, alle Performativa, die bei Austin und auf diesen Arbeitsblättern auch noch stehen, sind nichts anderes als einzelne Sätze. Und erklärendes Sprechen ist sowas wie ein Diskurs. Ja? In der Regel tauchen Performativa in den Dialogen auf, in den Interaktionen auf. Aber was ist das, was ich gerade mache, eigentlich 90 Minuten lang? Ja, wir interagieren jetzt nicht großartig, aber trotzdem versende ich ständig irgendwelche Botschaften. Also ich verwende erklärendes Sprechen, ich verfolge auch keine ganz bestimmte Strategie, damit ich idealerweise so einen Wow-Effekt am Ende habe. Das heißt, ich habe trotzdem eine kommunikative Strategie und ich versuche das auch manchmal bewusst vielleicht zu umschreiben, also nicht so klar zu sprechen, damit ihr noch dabei seid, damit ihr noch so ein bisschen noch Strom da ist, ja. All das sind diese kommunikative Tricks, die ich anhand von ganz bestimmten phonetischen und rhetischen, das sind diese zwei Begriffe, phonetischer Akt und rhetischer Akt. Es gibt noch eine dritte, aber darüber wird gestritten, ob das tatsächlich ist. Phonetischer Akt ist das, was man jetzt gerade an verschiedenen Konsonanten und Vokalen hört. Und rhetischer Akt, dass diese Vokalen und Konsonanten die Lexika der deutschen Sprache zusammensetzen. Also ich selektiere nicht einfach Konsonanten und Vokalen, die ich überhaupt irgendwie artikulatorisch hervorbringen kann, sondern auch rhetisch damit vorgehe. Der dritte Punkt ist, dass all das, was ich dann hervorbringe, Bedeutung trägt. Und diese Bedeutung, angenommen, diese Bedeutung können wir nicht abstrakt analysieren. Wir brauchen tatsächlich einen Kontext hier. Es käme zum Beispiel jetzt eine Synonymie zustande, dann müsstet ihr jetzt einen Kontext berücksichtigen, um das wieder disambiguieren. Ja? Wenn die ambige Bedeutung haben, das muss kontextuell disambiguiert werden. Und das ist der dritte Punkt, ja, des illokutiven Aktes. Ja? Wir gehen das aber ganz kurz nochmal durch. Wir nehmen jetzt vielleicht das, was ich verteilt habe in der Hand. Und gehen wir einmal eine Runde durch. Wir fangen mit dir an. Einverstanden? Ja. Lies mal einfach den ersten Satz laut und überleg dir, bitte?
Ja,
Was das ist? Was meinst du, was das ist?
Raucher sterben früher.
Rauchst du?
Nein.
Okay. Warum? Weil du hast auch sowas gelesen hast. Ich meine, das ist jetzt kein Spaß, sondern ich meine, irgendwas ist hinter diesem Satz, irgendein Sprechakt.
So, weil ich denke, das ist einfach schlecht für die Gesundheit.
Gut. Aber das, was hier steht, ist was?
Eine Ankündigung oder Drohung.
Drohung, okay, andere Meinungen. Du hast eine Warnung, ne? Und du fühlst dich aber gewarnt.
Ja.
Ja, bist angekommen. An der Stelle ist ganz interessant, dass es eigentlich nicht aus der Schriftsprache kommt. Steht ja auf was ist das, Zigarettenschachteln drauf. Ja? Und wenn ihr überlegt, die ganze Werbesprache sind Sprechakte eigentlich. Wenn die perlokutiv sind, verdienen die Unternehmen viel Geld. Wenn die nicht perlokutiv sind, dann gehen die pleite. Spätestens jetzt weiß man, wie wichtig das ist. Ja? Satz 2, möchtest du das lesen?
Ich befördere Sie hiermit zum Abteilungsleiter.
Ja, ich befördere Sie hiermit zum Abteilungsleiter. Was denkst du, was ist das für ein Akt?
Eine Beabsichtigung. Also, edukative Ausdruck.
Kannst du dir kurz so eine Interaktion vorstellen? Da stehen zwei Menschen. Kannst du die beschreiben? Einer sagt zu anderem, hiermit befördere ich sie zum Abteilungsleiter.
In einer korrekten Welt ist der eine der Vorgesetzte und der andere der Untergebene.
Richtig. Kannst du dir vorstellen, dass ein Pförtner trifft einen anderen Pförtner und sagt, hiermit befördere ich zum Abteilungsleiter? Kannst du dir nicht vorstellen. Aber könnte sagen, die können ja sprechen. Und der andere würde sogar verstehen. Warum nicht? Was ist dabei falsch zwischen zwei Pförtnern?
Das macht
ja, Machtgefüge. Das heißt, damit Satz 2 funktioniert als Sprechakt. Was braucht man unbedingt?
Eine höher gestellte und eine niedrige.
So eine Autorität. Ja, im Endeffekt kann man ja sagen, dass solche Sätze sind sowas wie Autorisierungen als allgemeinen Sprechakt. Ich autorisiere, ja, ich gebe jetzt grünes Licht dafür, dass du heute als Hörer ein anderer Hörer bist, wenn ich diesen Satz zu Ende gebracht habe, dann bist du nicht mehr der Stellvertretende, sondern der Leiter. Ganz klar, aber Autorisierung. Und wir haben jetzt das Erste, was wir für Sprechakte jetzt gleich brauchen, das ist ganz wichtig. Wir brauchen jemanden, der dafür autorisiert ist, so einen Satz zu sagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt das durch. Kannst du den nächsten Satz lesen?
Ich erteile Ihnen das Wort.
Ja.
Ja, die Rollen werden geändert, oder? Vom Sprecher und...
Ja, ja. Allerdings, kannst du so eine Situation konstruieren, wo das Sinn machen würde?
Zum Beispiel auch im Gerichtssaal?
Ja. Ja. Und das ist genau die Hierarchie, die er auch beschrieben hat. Das heißt, hier ist es auch Autorisierung im Endeffekt. Ja. Nida, kannst du Satz 4 lesen?
Ich werfe dir vor, die Unwahrheit gesagt zu haben.
Kannst du hier eigentlich sinnvoll das Wort hier mit einfügen?
Hiermit werfe ich dir vor, die Unwahrheit gesagt zu haben.
Ja, so wie zum Beispiel im Satz 1 konnten wir nicht. Hiermit sterben Raucher früher. Was?
Dann sollte es besser auf jeden Fall so, dass jetzt jeder Raucher vor mir
steht. Ja, so ein genereller Ausdruck. Hiermit sterben Raucher. Lustig. Nee, warum ich das meine? In manchen Sätzen steht ja eben dieses Indizwort nicht drin. Aber dieses Indizwort hilft uns einfach bei der Urteilung, welcher Sprechakt das ist. Weil wenn das tatsächlich passt, sinnvoll passt, dann das Verb verrät uns eigentlich, was das für ein Sprechakt ist. So wie zum Beispiel, hiermit erteile ich dir das Wort. Ja, erteilen, autorisieren. Und hiermit werfe ich dir vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. Was denkst du, was das für ein Sprechakt das sein soll?
Theoretisch Autorisierung.
Aber meinst du?
Also eigentlich nicht, nee, weil ja, das hiermit auch da reinpasst.
Passt, ja.
Aber es ist ja kein...
Aber was folgt dem hiermit? Welches Verb?
Vorwurf.
Also ja, das ist eigentlich Sprechakt des Vorwerfens oder einen Vorwurf machen. Machst du oft Vorwürfe? Nicht? Gut, dann kennst du dich damit nicht aus. Ich habe einen Satz hier für mich nochmal geschrieben. Egal, besprechen wir das danach. Satz 5, kannst du das kurz mal lesen?
Ich taufe dich auf den Namen Franziska.
Genau. Wer könnte das machen oder sagen?
Ein Pfarrer,
ja. Taufe. Richtig, auch so wie der Abteilungsleiter, so wie der Richter und jetzt der Pfarrer. Auch Autorisierung als genereller Übergriff vielleicht. Hiermit taufe ich dich, ja, hiermit würde da auch passen, ja.
Aber ist das nicht ein bisschen verwirrend, weil Autorisierung klingt für mich, als ob jemand autorisiert wird. Hier ist es aber doch eher so, dass jemand autorisiert sein muss vorher.
Genau, ja, vielleicht ist das ein bisschen kein guter Begriff dafür, ja. Ja. Ja, da hat mein Deutsch versagt, glaube ich. Wie?
Autorisiert, sich zu nennen in einer bestimmten Art und Weise.
Ja, okay. Ja, irgendwie Übertragung von bestimmten... hast recht, ich muss ein besseres Wort finden, glaube ich. Satz 6.
So ein Quatsch.
Tja, was ist das denn? Hier mit so einem Quatsch. Nein, geht nicht.
Also man zweifelt ja irgendwas an, was der andere gesagt hat mit so einer Aussage. Also wenn sich jetzt zwei unterhalten und der eine sagt was, man glaubt es dem nicht unbedingt.
Ja, so ein Quatsch. Aber kann man sagen, hiermit werfe ich dir vor, Quatsch gesagt zu haben. Kann man das so ausbuchstabieren? Und wirfst das auch vor? Oder nicht? Vorwurf, ne? Kann man sagen? Also zumindest, ich dachte, das wäre Vorwurf. Also der Vorgang ist einfach bei solchen impliziten Sprechakten, dass man dort, das ist, wir haben eine, ich glaube in 2 Wochen haben wir eine Sitzung über indirekte Sprechakte. Das ist jetzt nicht so ein indirekter Sprechakt an der Stelle. Aber es ist keine explizite Auslöser für Sprechakt drin, weil kein Heer mit passt. Aber dann versuche ich dann auszubuchstabieren und zu sagen, zum Beispiel, hiermit erteile ich dir das Recht, einen Quatsch gesagt zu haben, passt nicht. Ja, also ich muss irgendwie für hiermit und das, was dann als untergeordneter Satz trotzdem als gleiche Implikatur dann aufsteigen lässt, erzeugen lassen. Deswegen, ich würde sagen, hiermit werfe ich dir vor, einen Quatsch gesagt zu haben.
Gleichzeitig fallen?
Why not? Ja, zum Beispiel?
Zum Beispiel jetzt hier einmal, ich sage das, was du gesagt hast, ist Quatsch, so deklarativ.
Ja.
Und das andere wäre, ich werfe es dir auch noch vor.
Ja, ja.
Das macht ja beides
gleichzeitig. Ja, ja, klar. Also das wäre ja dann tatsächlich Sprechakt des Beschreibens oder des Deklarierens oder ja, so ungefähr. Aber in der Regel sagt man das irgendwie so ein Quatsch oder so. Ne? So richtig nach dem Motto... Keine Chance, das ist Vorwurf. Also, ich werfe dir vor, das ist ein Quatsch, ja. Kinder sagen das. Warte mal, 7 nicht. Was ist mit 8? 8, lies mal ruhig 8 vor. Tja, was ist das? Es ist ein Vorwurf, ja. Aber jetzt überlegen wir mal Folgendes. Wie sind wir, wenn wir höflich sind? Wie sprechen wir, wenn wir höflich sind? Zum Beispiel, ich möchte jemanden fragen, ob er mir eine, keine Ahnung, Uhrzeit sagt. Ja? Dann sage ich nicht, sag mir Uhrzeit, sondern ich sage, weißt du, wie spät es ist? Also eigentlich nach Potenzial, also indirekt. Oder ich kann sagen, würde dir was ausmachen, wenn ich dich fragen würde, wie spät es ist? Oder würde dir das, ja... Also wie sind wir dann? Wir haben so eine lange Konstruktion. Wenn wir höflich sind, dann korrespondiert die Höflichkeit immer langen Konstruktionen. Wie sieht es hier aus? 8. Sehr kurz. Können wir sagen, das ist das Gegenteil von Höflichkeit? Also wenn man direkt klingt, ja, im Russischen irgendwie gibt es so 2 Verben für setzen. Ja? Sjat und sadis. Das ist Imperativ, beides. Und man hat irgendwie in diesem Korpus hat man gesehen, dass Set sind immer tatsächlich Interaktionen wie zum Beispiel Militär, Polizei. Also kürzer und direkter geht gar nicht. Und Sadis ist eher so, wenn man auch Älterer zu Jüngeren sagen würde, aber keine Polizei oder kein Militär oder kein in dem Fall so eine Formalisierung. Ja? Sehr interessant. Wenn wir unhöflich, direkt irgendwie irgendwas ausdrucken wollen, wo wir keinen Wert auf irgendwie Höflichkeit oder Face-Saving sowas legen, dann versuchen wir alles auszusparen, was nur geht. Ja? Und das ist, glaube ich, eher sowas für mich jetzt, du Feigling. Das Wort ist nicht unbedingt positiv konnotiert, Feigling. Und du auch noch eine direkte Ansprache ist eher so wie Beschimpfung. Also würde ich sagen, ich weiß es nicht. Kann man jemand vorwerfen, du bist Feigling? Ja? Und so direkt sagen? Ja. Bitte? Ist es ein Vorwurf? Okay. Im Endeffekt, dann sind alle Beschimpfungen Vorwürfe, oder? Oder? Okay. Was ist? Okay, Marc, du bist mit dem 9. dran. Lies mal laut.
Schmeckt dir das Essen nicht? Schmeckt dir denn das Essen nicht?
Genau, denn ist wichtig.
Ja, also es wird auf jeden Fall eine negierende Antwort erwartet. Also zum Beispiel, doch, das schmeckt mir.
Ja? Das ist sowas wie Fishing for Compliments, ne? Ja. Ach doch, das ist super.
Ja, auf jeden Fall eine, der Sprechakt des Fragens, aber gleichzeitig eben auch vielleicht die Vorwurf würde ich vielleicht nicht sagen, aber so in Richtung Vorwurf, eine höfliche Art des Vorwurfs.
Okay.
Ich glaube, das Essen schmeckt dir nicht.
Ja, ansonsten würdest du das essen.
Ja, warum isst du das denn nicht? Ja,
also doch so ein bisschen Richtung Vorwurf, so ein leichter Vorwurf. Ja.
Zu höflich im
Okay, gut. Überspringen wir 9 und dann gehen wir auf 10. Nein, nicht, Quatsch. Auf 11, bitte.
Wir empfehlen bei Kopfschmerzen Tucker.
Was ist das?
Das ist
Werbung. Sag bloß.
Wir haben eine Empfehlung.
Okay, frage ich mal Folgendes. Wer sind wir?
Die
Hersteller oder die Ärzte, die dahinter stehen oder die Forschung. Also wir. Ja, wir. Jetzt, was mich jetzt interessiert, ist klar, ich meine, das ist beinahe trivial. Sind wir autorisierte Personen, so wie Richter, Pfarrer, Abteilungsleiter?
Naja, es kann jetzt nicht einfach irgendeiner ankommen, der überhaupt nichts mit Medizin und Medikamenten zu tun hat.
Okay. Also du würdest sagen, die sind doch so wie autorisiert, wie Fahrer und nicht?
Ja, auf eine Art schon.
Durch ihre Kompetenz vielleicht?
Genau.
Was wolltest du sagen, Nathalie?
Ich würde sagen, autorisiert, aber dass sie sich als Experten darstellen oder einordnen oder einstufen lassen.
Okay. Würde das denn erlauben zu sagen, hiermit verordnen wir euch Togal beim Kopfschmerz. Nicht? Nicht. Ja, weil es geht ja darum, um Freiwilligkeit. Man wird nicht gezwungen, die Medikamente zu kaufen. Ja? Ich meine, was ich jetzt gerade versuche zu konstruieren, ist, wir empfehlen, ist eine explizite Performativa da drin. Also hiermit empfehle ich euch. Es ist ein Sprechakt des Empfehlens oder Beratschlagen. Ja? Einen Ratschlag zu geben. Und beim Beratschlagen wird man einem Empfänger überlassen, ob Sprechakt perlokutiv wird oder nicht. Das liegt in mir, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann keine Ahnung, trinke ich viel Wasser oder gehe ich Sport machen oder was auch immer und keine Chemie. Ja? Das heißt, wir machen jetzt so einen feinen Unterschied zwischen doch autorisiert durch Kompetenz, die haben und wir nicht. Die wissen mehr über Kopfschmerzen und die Reaktion von, also Einwirkung von Togal auf Kopfschmerzen. Damit sind die schon uns übergeordnet. Aber die haben keine Macht über unsere Entscheidung. Was ganz anders ist, wenn jemand getauft wird, wenn jemand beurteilt wird beim Richter oder wenn jemand befördert wird. Das heißt, die Exekutivität ist schon unterschiedlich. Ja? Was ist hier noch hier interessant? Ja, hier, 16 zum Beispiel. Möchtest du, Nathalie, möchtest du das vorlesen?
Als Arzt empfehle ich Ihnen, regelmäßig Ausdauersport zu betreiben. Das
ja.
ist ja quasi explizit das, was Sie vorher gesagt haben, dass
ja.
du dich als Experte darstellst, die Zeichen. Und das ist wieder ein Ratschlag. Aber die Persekution ist nicht gewährleistet.
Also okay. Kannst du das mit 27 vergleichen?
Mein Tipp war, dass er fragen.
Was ist das? Ich meine, klar, was das ist, aber wie würdest du das mit 16 irgendwie kontrastieren?
Also 27 kann jeder sagen, zu jedem. Und es ist ein Ratschlag, genau wie der andere.
Hm.
Aber der Sprecher steht nicht kompetenzmäßig.
Aber der sagt im 27 auch mein Tipp, ja? Also eigentlich mein Rat im Endeffekt, sagt er auch direkt mein Tipp, mein Rat. Und solche, man nennt solche Ankündigungen, man dann Doppelpunkte in meiner Schriftsprache übertragen, sowas wie phrastische Partikeln. Die haben so eine diskursive Funktion, etwas anzukündigen. Jetzt kommt ein Ratschlag, ja? Das ist ein Sprechakt. Ich kündige jetzt meinen Rat an. Ja? Also mein Tipp, bitte. Ja, genau. Ich gebe dir einen gut gemeinten Rat. Aber was für ein Rat? Also Indiz, die zu erkennen ist, dass die eigentlich mit dem, was folgt, nichts zu tun haben. Alles kann danach kommen. Die haben semantisch keine Kohärenz mit dem, was danach kommt. Ja? Als Einzige ist, dass wir einen Sprechakt jetzt dann angekündigt bekommen und dann gucken wir uns das dann an. Ich habe den Satz, den ich hier aufgeschrieben habe, hat ja auch etwas Ähnliches. Ganz im Vertrauen, Doppelpunkt. Der Bus ist ein Idiot. Ganz im Vertrauen, Doppelpunkt. Das ist, ich weiß nicht, was für ein Sprechakt das ist. Ganz im Vertrauen. Und interessant ist dabei, sowohl in 27 als auch in diesem Beispiel, wir haben diese phrastische Partikel elliptisch. Und da müssen wir auch ausbuchstabieren. Mein Tipp, ich möchte dir einen Tipp geben. Oder mein Tipp für dich wäre, kurz bevor du auf dem Fahrrad steigst, Doppelpunkt, so ungefähr. So ausbuchstabieren, was ist das eigentlich, vielleicht den Kontext reparieren wieder. Nummer 17 ist ein Klassiker. Möchte das jemand vorlesen? Weiter? Mathis?
Ich schließe die Konferenz.
Musst du das bei Stütz sagen? Bist du autorisiert, das zu sagen? Sehr gut. Kraft meines Amtes schließe ich hiermit die Konferenz. Auf der letzten Konferenz in Graz hat der Vorsitzende gesagt, anstatt successful, successful. Das ist eine Konferenz eher erfolgreich. Also hiermit schließe ich unsere erfolgreiche Konferenz. Der hat successful, success. Und alle gelacht. Und manchmal gibt es ein freudsches Versprechen, dass man anstatt eröffnen, schließt. Ja, weil ist auch so eine, muss man ja über YouTube so Videos gucken bei Eröffnung, wie man sagt, anstatt hiermit eröffne ich die Konferenz, hiermit schließe ich die Konferenz. Ja, das ist ein Klassiker, deswegen meinte ich das. Ich möchte besonders groß. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass viele ab 34, 35, außer Werbesprache, habe ich auch viel übernommen. Das ist alles sowas wie Warnungen. 36. Möchte jemand 36 vorlesen? Kannst du das vorlesen? Was ist das? Ja, und da passt auch das Wort von 37 da rein. Vorsicht. Und dann kommt sowas.
Ja? Was wäre denn zum Beispiel die 32? Wer hat denn das gesagt? Oder die 31?
Ja, wir hatten das gesagt. Vorwurf, würde ich sagen, oder? Nicht? Definitiv. Klar, also wir hatten das. Also den ist da wichtig, oder? Wer hat denn das? Nee, wie sagt man das richtig? Wir hatten das gesagt. So ein Quatsch, ja, so ungefähr. Und den taucht immer wieder ein. Ne? Was lungert ihr denn wieder hier rum? Ja? Vorwurf. Würde ich sagen. Ja. 42 ist auch sehr direkt, oder? 42? 42. Zutritt verboten. Und oder zum Beispiel 46, Werbesprache pur. Was in der Werbesprache gibt es in der Regel, also man bekommt sehr schwierig oder selten die finite Verben. In den Werbetexten wird nichts irgendwie als Satz, oder da wird auf Präsupposition gespielt. Also ganze Werbesprache ist nichts anderes auf Präsupposition, aus den Präsuppositionen des Verbrauchers auszugehen und auf die Implikatur zu spielen. Eine Absolventin von uns hat die Werbetexte von Siemens verglichen, die auf Deutsch und auf Chinesisch für dieselbe Produkte geschrieben wurden. Und da hat sie das tatsächlich als die Implikaturen bei diesen Texten gesehen. Und das sind unglaubliche Unterschiede. Ja? Dieselbe Produkte in China und in Deutschland. Und weil eben, keine Ahnung, das Konsumverhalten oder was auch immer total kulturell determiniert ist, sind solche Ratschläge durch Werbetexte unglaublich unterschiedlich aus buchstabiert. Okay, ich habe jetzt die hier aufgeschrieben. Ich habe selber für mich dann einfach die Sprechakte daneben geschrieben. Und warum ich sie geschrieben habe, liegt an einem System, das Schüll vorgeschlagen hat und in diesem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim wunderbar umgesetzt wurde. Am Anfang hatten wir eine kleine Diskussion, wir brauchen für solche Sprechakte wie Autorisierung oder sozusagen Autorisierung, immer die Personen, die autorisiert sind. Und ich habe in den letzten Sitzungen oft erwähnt, dass Sprechakt außerlinguistische Aspekte benötigt, um zu gelingen, damit die überhaupt stattfinden. Deswegen nennt man das auch Gelingensbedingungen oder Felicity Conditions, so schreibt Searle. Diese Felicity Conditions sind, es ist tatsächlich Punkt 1, dass warum funktioniert das jetzt nicht? Ich habe eine wunderbare Tabelle. Ne? Muss das wirklich runterzählen? Das glaube ich jetzt nicht. Tatsächlich. Jo. Nee, Seitencode brauchen wir nicht. Das hat er selbstständig gemacht. Ich habe die hier, glaube ich. Genau. Gelingensbedingungen oder Wahrheitskonditional versus Wahrheitskonditionale. Ja? Achso, die Voraussetzung dafür ist, dass das nicht gelingen kann. Sprechakte können scheitern. Ganz wichtig. Als ich jemanden gewarnt habe und er hat gesagt, tja, juckt mich nicht. Die können scheitern. Das heißt, es muss ein übliches, konventionelles Verfahren mit bestimmten Konventionen konventionellen Ergebnis geben. Was bedeutet das? Bevor hier ein Sprechakt zustande kommt, muss in einer bestimmten Gesellschaft bereits etabliertes Ritual geben, das mit der konkreten Sprechakt nichts zu tun hat. Es ist zeitlich vorher schon etabliert sein. Zum Beispiel Heiratsritual soll vor einem ganz konkreten Ritual bereits festgelegt sein. Dieser Ablauf mit Leuten und Gebäude und alles drum und dran muss bereits in einer Gesellschaft etabliert sein. Das ist die erste. Also es muss irgendwie so ein kultureller Rahmen bereits da sein. Ja? Die betroffene Person und die Umstände müssen angemessen sein, wie im Verfahren spezifiziert ist. Da müssen tatsächlich diese autorisierte Person dabei sein. Da müssen die alle Partizipanten ganz bestimmte Rollen tragen. Keine Ahnung, weiß ich jetzt, für sowas wie Trauzeugen oder das muss auch so ein Mobiliar muss auch noch irgendwie definiert sein, wer wo steht und was weiß ich. Ja, also die betroffene Person müssen angemessen sein, diesem konventionellen Verfahren, das bereits in einer Gesellschaft belegt ist oder festgelegt ist. Alle Beteiligten müssen nach A korrekt und B vollständig durchführen. Das heißt, wenn ein Ritual bereits festgelegt ist, dann ist das in der Regel so ein Ablauf von Reihenfolge, von verschiedenen Phasen. Und diese Phasen müssen zunächst korrekt ausgeführt werden und zweitens vollständig ausgeführt werden. Wenn ein erster oder zweiter nicht stattfindet, ist natürlich der ganze Sprechakt hin. Ja, deswegen, daran kann das auch scheitern. Relevante Parteien müssen sich nach A richten. Das heißt, wenn das Ritual mit allem drum und dran korrekt und vollständig vollzogen ist, das muss von der Welt als solche akzeptiert werden. Das heißt, der Hörer, der zur Abteilungsleiter befördert wurde, der soll tatsächlich von den Mitarbeitern als solche akzeptiert werden. Was macht zum Beispiel, es gibt ein Verfahren zur Forderung als Abteilungsleiter. Es gibt das. Also dafür muss eine autorisierte Person hin und sagen, hiermit, und dann wird unterschrieben, ein Referent schreibt gibt Aktenzeichen und wird protokolliert und dann gilt das. Das wird weiter an irgendwie eine Buchhaltung weitergereicht, der kriegt mehr Gehalt und noch Fahrer und was weiß ich, noch Auto und Handy und was weiß ich. Ja, und exotische Früchte jeden Morgen. Versuche ich jedes Mal so durchzusetzen, klappt nicht. Also, das heißt, es gibt so ein Verfahren und in diesem Verfahren finden sich zwei Menschen jetzt ein. Ein Autorisierter, der vorgesetzt ist, und ein, der dem untergeordnet ist. Und die vollziehen eben diesen Sprechakt, hiermit befordere ich dich für deine Verdienste in den letzten 3 Jahren und Gewinnung von so und so vielen Kunden und dadurch unglaubliche Steigerung von unseren Aktien befördere ich dich zur Abteilungsleiter. Und dann ist das vollständig durchgeführt, das wird verschriftlicht und was weiß ich, juristisch festgehalten, aber dann kommen Mitarbeiter und sagen, nö, also der ist kein Chef von uns, wir machen das nicht, wir verweigern einfach alles, wenn er einen Termin einruft oder Meeting, gehen wir nicht hin. Wir erkennen dich als solche nicht an. Natürlich ist das so man nennt das auch sogenannte Krisenexperimente. Kennt ihr Krisenexperimente? Ich mache das einmal. Ich komme hier rein und dann gebe ich jedem Hand. Als guten Tag. Das ist ein Krisenexperiment, macht keiner. Also etwas zu machen, was auch überhaupt unkonventionell ist, das sind Krisenexperimente. Das einmal hat mein Dozent gemacht in Amerika, der kam rein und hat sowas gemacht. So, und dann hat der guten Tag und ja, also dann Vorlesung so gehalten und er sagt dann, was macht er eigentlich? Dann hat er erklärt, was ein Krisenexperiment ist. Das hat ein Amerikaner, Harold Garfinkel hieß der, solche Krisenexperimente erfunden. Er hat seine Studenten gezwungen, ihren Eltern zu sitzen, obwohl ich nie verstanden habe, wie es auf Englisch gehen sollte. Vielleicht haben Mr. oder Mrs. ansprechen lassen, die Eltern. Oder er ist in den Supermarkt gegangen und es gibt auch diese versteckte Kamera, dasselbe ist das. Also der hat von fremden Einkaufswagen die Produkte in Seins rübergenommen. Solche Sachen, also richtige Krisenexperimente. Und dann hat er geschaut, wie bewältigen wir unseren Alltag eigentlich pragmatisch. Und er nannte das Ethno-Methodologie. Ethno nicht jetzt irgendwie, nicht im Sinne von Volk, sondern im Sinne von, alle Gesellschaften haben eigene Methodologie deswegen, eigene Wege, den Alltag zu bewältigen. Das ist zum Beispiel Eltern zu sitzen, wenn ich hier reinkomme, dass ich euch, das sind die Alltagsmethoden, die trivial sind, ja. Und besonders in der Pragmatik, wenn man sieht erst diese Methoden, wenn man das Gegenteil macht, wenn man so eine Krise provoziert. Ja, so ungefähr ist das. Harold Garfinkel heißt der Typ. Der ist in 60er, 70er Jahren mal das. Und das wäre ja, wenn man den nicht einhalten würde, würde so eine Krise verursachen. Ja, das wäre eine Krise verursachen. Wenn man irgendeinen Sprechakt zum Beispiel nicht mittragen würde. Ja? Natürlich, je autorisierter ein Verfahren ist, desto mehr exekutive Macht hat diese Struktur oder dieses System, das durchzusetzen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu lebenslanger Haft beurteilt wird und der Beurteilte hält sich nicht dran, ist ja egal. Ja? Also je autorisierter und autorisierter als Richter gibt es nicht. Das ist eine eigenständige Macht in den Demokratien, würde ich sagen. Ja, eigenständige Macht. Ja? Also diese 4 Gelingensbedingungen sind ganz wichtig. Ich glaube, warum ich das als mit Wahrheitskonditionalen kontrastiert habe, sollte ich vielleicht vorziehen, aber schauen wir mal. Später haben wir jetzt. Ich wollte eigentlich um halb schon. Genau, ich wollte vorhin sagen, dass, warum kann das misslingen, ja? Wenn Handlung nicht zustande kommt oder Fehlerberufung oder wenn derjenige gar nicht, wenn jemand zu Gefängnisstrafe verurteilt, ohne Richter zu sein oder ohne Pfarrer zu sein, jemanden Mann und Frau zu erklären. Zum Beispiel, ganz interessant ist Missbrauch. Ja? Wenn ich jemandem etwas verspreche, habe ich aber nie vor, das Versprechen zu halten. Ja? Es ist zwar sprachlich, hiermit verspreche ich dir wunderbar als Sprechakt zu gelten, aber in meiner kommunikativen Strategie ist niemals als Plan, das tatsächlich zustande zu bringen. Ja? Aber ich zeige noch mal anhand von Bedingungen, die von Searle, genau, das ist ja sehr interessant. Das ist das, was wir auf der Seite haben. Zum Beispiel Gelingensbedingungen von Versprechen. Ja. Erst sagt zu A, ich werde kommen. Das ist ein Versprechen. Das können wir auch testen. Hiermit verspreche ich dir, ich werde kommen. Ja, es ist ein ganz klar expliziter Performativer und das Sprechakt des Versprechens. Erste Bedingung nennt man die Bedingung des propositionalen Gehalts. Das muss sprachlich so ausgeartet sein, dass das als Versprechen klingt. Das muss eine ganz bestimmte lexikalische Zusammensetzung, also Proposition auf der Surface der Sprache, muss es als Versprechen sein. Hier verspreche ich hiermit, dass ich kommen werde. Das ist die erste Bedingung. Zweite Bedingung nennt man Einleitungsbedingung. Das ist interessant. A würde die Ausführung der Handlung durch S gegenüber ihrer Unterlassung präferieren. Ja? Ich verspreche dir, nee, ich kann ja eigentlich, darf ich ja nichts versprechen, hier keinem. Aber angenommen, ich würde jemandem versprechen, ich schenke dir, keine Ahnung, eine Rose. Dann gehe ich davon aus, dass der Hörer davon ausgeht, dass ich denke, dass er präferiert, dass ich eine Rose schenke oder ihr, als wenn ich das nicht tun würde. Das ist das dabei, ja? Also es gibt eine Präferenz. Wenn ich jemandem etwas verspreche, dann sollte das zur Erfüllung kommen, seine Position oder Gemütslage ins Bessere versetzen als davor. Und wenn ich weiß, okay, durch Erfüllung dieses Versprechens geht es mir besser, dann präferiere ich das Bessergehen als nicht das Bessergehen. Ja? Das ist die Einleitungsbedingung. Und es glaubt, und ich glaube das auch, dass derjenige das präferiert. Ich meine, ich gehe jemandem hin und sage, hier die Rose, ja, brauche ich nicht. Ja. Ja? Also ich glaube, dass er das auch präferiert, oder sie. Ja? So, Einleitungsbedingungen. Es ist wohl für S als für A nicht offensichtlich, dass S beim normalen Verlauf der Dinge diese Handlung ohnehin ausführen würde. Was macht ein Versprechen einen Sinn, wenn ich das, was ich verspreche, sowieso tue, jeden Tag? Ja, hier verspreche ich euch, dass ich jeden Montag hier brav um 12.15 Uhr stehe. Warum soll ich das versprechen, wenn ich dafür Geld kriege? Nein, ich tue das nur für Ruhm und Ehre. Nein. Aber ich meine, denk mal drüber nach. Ein Versprechen, es ist trivial vielleicht, so trivial ist das gar nicht. Ich meine, man verspricht nichts, was man ohnehin tut. Und das ist eine Bedingung, damit das tatsächlich als Versprechen ist. Ansonsten ist das, macht mal bitte oft die Krisenexperimente. Verspricht etwas, was ihr ohnehin tut. Und dann seht einfach die Reaktionen von Menschen. Also eben diese Idee von Krisenexperimenten. Ja? Also bringt die Methodologie, Ethnomethodologie aus der Bahn. Aufrichtigkeitsbedingung. Es beabsichtigt, die Handlung auszuführen. Das heißt, ich kann jemandem was versprechen, aber ich würde nie Absicht haben, das zu erfüllen. Damit ist das aufrichtig. Und wesentliche Bedingung, die es von S gemachte Äußerung gilt als Verpflichtung, die Handlung auszuführen. Wieso ist da ein Strich drunter? Das heißt, ich empfinde mein Versprechen als Verpflichtung. Ja, also, weiß ich nicht, man versucht im Leben schon das Wort zu halten oder was man nicht denkt, nicht halten zu können, nicht zu geben. Ja, das wäre ja schon mal kein schlechtes Motto. Ja. Genau, das ist, wie gesagt, diese Sprechakte sind schon etwas komplexer, wenn man diese Felicity Conditions analysiert, als zum Beispiel, weiß ich nicht, Taufe eines Chiefs oder Hochzeitsritual, diese Klassiker, die bei Austin sind. Das ist alles von Searle übrigens, diese Art der Darstellung. Und hier, das wollte ich auch heute zeigen, und auf unserer OLAD-Seite ist das hier verlinkt. Das ist der Link, der hier führt. Das ist auch deswegen nicht schlecht, weil ich die Klausurbeispiele hier rausnehme. Ja, das ist das Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Also für ein Nebenprodukt sieht das verdammt gut aus. Ja. Was hat man hier? Ich gehe mal hier auf diesen Kachel hier rauf. Und man hat hier die Verba dicendi zum Beispiel. Also die Verben des Sagens. Ja. Und die werden als Sprechakte, was nehmen wir? Oh Mann. Expressive. Zum Beispiel einschätzen. Oder... Was ist das? Scherzen, das finde ich gut. Scherzen. So, propositioneller Gehalt, Mitteilung von P. P steht eigentlich auch bei Logikern auch für Proposition. Geschehenstyp, unbestimmt. Zeitbezug, vergangen. Scherzen. Hm? Rollenbezug, unbestimmt. Modus, unernsthaft. Ja? Tja. Kommunikative Einstellung von S, propositionale Einstellung von S. S findet P lustig. Wann scherzt man? Wann denkt man das zu scherzen? Ja, weil wenn ich die Einleitungsbedingung wäre, ja, dass ich erst einmal das für lustig halten muss. Ja, ich hoffe, unter meinen Freunden, wenn jemand was erzählt, ein guter Freund von mir, der sehr gut die Witze erzählen kann, sagt immer, ja, also deine Stories musst du noch überarbeiten. Ja, weil also derjenige erzählt das als lustig, aber lacht man aus Höflichkeit und das war's. Ja? Diese Einleitung. Es findet P lustig. Sprechakt Absicht, es will das Hörer, dass das auch als lustig erkennt. Ja? Wir haben in der letzten Sitzung über Isotopiebruch bei Witzen erzählt. Ja? Das ist eine Absicht, das ist ein Instrument, das zum Mitteilen. Propositionelle Einstellung von S. Ja, genau. Was heißt das? Von Sprecher. Bitte? Achso, erkennt, genau. Wo kodiere ich eben diese, das kodiere ich sprachlich. Das ist die einzige Möglichkeit. Und Vorname von S, P ist der Fall, okay. Ja. Schauen wir, was die anderen, das ist sehr interessant, dass man in diesen, gucken wir, was bewerten sagt, das ist das ist das hier. Ja. Ja, ähnlich, genau ähnlich gegliedert. Aber geht bitte ruhig ja durch diesen Verben, Verba dicendi, und schaut euch diese Eigenschaften, was ist mit diesem Maus? Schaut euch diese Eigenschaften an. Gespräch und Stimme strukturierende. Genau. Ja, das ist auch sehr interessant. Anführen, vorbringen, anmerken, ansprechen. Ja, hiermit möchte ich anführen, hier möchte ich anmerken, hier möchte ich ansprechen, hier möchte ich aufgreifen, hiermit möchte ich differenzieren. Alles Sprechaktverben. Alles. Es gibt tatsächlich mehr, als Austin das gedacht hat, dass es gibt. Ja. Und das sind alle wunderbar hier zusammengebracht. Ich möchte jetzt unbedingt zu dieser These-Antithese-Geschichte kommen, dass vielleicht etwas, ist das hier? Nee. Okay, das ist das hier. Ach so. Nein, das fängt hier an, glaube ich. Genau, Nicht-Reduzierbarkeitsthese. Das ist die größte Diskussion, die eigentlich jetzt passé ist, aber trotzdem mussten wir das ein bisschen vergegenwärtigen. Die Überlegung ist bei Performativa, dass die nicht auf wahr-falsch reduzierbar sind. Das ist der Begriff Nicht-Reduzierbarkeitsthese. Das heißt, die entweichen diesem Bereich, alles binär zu urteilen. Denn entweder findet das statt, wird das vollzogen oder nicht vollzogen. Das war's. Trifft zu und trifft nicht zu, sind einfach die Fragen auf einer anderen Ebene. Ja. Genau. Und jetzt gehen wir mal. Es gab eine Antithese aus den Seiten der Logika, der besagt, um eine Handlung zu vollziehen, das heißt, damit die sprachliche Äußerungen nicht nur etwas bedeuten, sondern etwas tun, dafür brauchen wir keine Annahme über deren irgendwelchen magischen lokutionären Kräften. Das ist nicht nötig. Außenphänomene, also das Performativa, können in Standardtheorien wahrheitsfunktionalen Semantik assimiliert werden. Und zwar wie? Zum Beispiel Äußerung. Ich bin hier. Habe ich das gerade gesagt? Stimmt das? Performe ich das, was ich gerade gesagt habe? Dank des geglückten Gegenwartes ist das wahr. Ich kann nur so laut sprechen. Habe ich das gesagt und auch performt? Und das ist wahr, das trifft zu. Braucht ja keine Lokution. Ich äußere einen Satz aus 7 Wörtern. Das sind 7. Habe ich das gesagt? Habe ich das auch gemacht? Das trifft zu. Ja, und Warnung. Also alles trifft zu. Also ich habe, das heißt, trifft zu. Also. Es ist doch wahrheitskonditional. Und es gibt einen Begriff, heißt Performadox. Habe ich das irgendwo geschrieben? Ich glaube, das habe ich drüben geschrieben. Und Performadox liegt darin, die wahrheitskonditionale Semantik besagt, dass man entweder oder Relation hat. Entweder ist etwas falsch oder ist das wahr. Und zwar, wenn es gleiche semantische Analyse, wenn ich semantische Analyse sage, damit meine ich die lexikalische Bedeutung von einzelnen Wörtern, die in einem Satz eine Bedeutung ergeben. Diese Bedeutung muss zutreffen oder nicht zutreffen. Solche Äußerungen wie zum Beispiel, die Erde ist eine Scheibe. Trifft zu oder trifft nicht zu? Nicht? Warum nicht? Und du weißt das woher?
Aus meinem Weltwissen.
Sehr gut. Dieses Weltwissen teilen wir alle, richtig? Wir haben zwar das nicht gesehen,
aber
wir teilen dieses Wissens. Eine Aussage, die Erde ist eine Scheibe, ist minus wahr, ist falsch. Haben wir das? Ich schreibe das jetzt. So eine Aussage ist falsch. Fertig. Kein Zweifel, kein Mensch würde hier aufstehen und sagen, die sprachliche Aussage, die Erde ist eine Scheibe, ist wahr. Es ist falsch, ganz klar. Jetzt komme ich und sage, Zitat, sobald ich anfange, ist Zitat, ich sage euch, die Erde ist eine Scheibe. Ich sage euch, die Erde ist eine Scheibe. Lass uns das semantisch analysieren. Ist das genau dasselbe, semantisch gesehen, auf der Bedeutungsebene, was der Satz 1? Die Erde ist eine Scheibe. Warum nicht?
Gut. Also ist, die sprachliche Äußerung ist ja korrekt, so, aber die Information da drin ist halt.
Okay, Nathalie wollte das sagen, dann 1, 2, 3.
Die Aussage an sich ist ja wahr, weil sie sagen, was sie sagen.
Ja. Frank?
Ich kann das einfach analysieren, als diese zwei Bedeutungen in dem Satz drin sind.
Okay.
Wenn ihr einen Fehler habt, sozusagen den ganzen Satz in einem wahr oder falsch zu ordnen.
Okay.
Weil, dass sie das sagen, ist definitiv wahr.
Das ist wahr. Also ich habe einen Satz geäußert, in dem ich gesagt habe, es geht darum, dass wir diesen Satz jetzt auf zwei Ebenen analysieren können, tatsächlich. Erste Ebene wäre semantische Ebene. Wir müssen die Lexeme, die darin vorkommen, einfach semantisch analysieren. Und wir kommen auf eine Referenzebene, wo ums Erde geht, um Beschaffenheit der Erde geht. Wer was dazu sagt, ist eine andere Geschichte. Aber es geht immer noch rein semantisch auf der Bedeutungsebene um einen ganz bestimmten Referenten. Das ist die Erde und die eine Eigenschaft, die dem zugesprochen wird. Und im ersten Satz war das falsch und eingebaut in einem Sprechakt. Ich sage euch, und dann kann ja nicht, ich sage euch, kann man nicht. Ich sage euch zunächst mal nichts. Aber ich sage euch, die Erde ist ein, diese Teilung ist natürlich, geht ja nicht auf. Also bei Levinson, deswegen ist das ein großer Autor, finde ich. ich sage euch, die Erde ist eine Scheibe, ist definitiv wahr, weil ich das zutrifft. Ich meine, nicht im Sinne von Austin zutrifft, sondern trifft zu in diesem Sinne hier. Dank des geglückten Gegenwarts trifft das zu. Und Wahrheitskonditionale sind immer eine Entweder-oder-Relation. Es kann nicht sein, eine und dieselbe semantische Bedeutung, entweder, also sowohl wahr als auch falsch einzuordnen. Ja?
Ja, aber das, also, dass Sie das sagen, das ist wahr, das kann man nicht in Abrede stellen.
Ja.
Aber das, was Sie sagen, das ist ja immer noch genauso falsch wie vorher. Wenn wir
das ist aber nicht mehr die Ebene des Sprechaktes.
Ja, richtig.
Und Sprechakttheorie sagt nichts anderes, dass wir eine Ebene erschaffen haben, wo wir uns durch wahr und falsch nicht bedienen können, mehr nicht. Die sagen einfach, gut, innerhalb der Semantik, es wird einfach die Sprache, die nicht in Verwendung existiert, nicht akzeptiert. Und der sagt, es geht nicht um das Zeichen, das eine Bedeutung hat, die wahr oder falsch ist, sondern um die Hervorbringung eines Zeichens, und das ist für mich ein Sprechakt. Alles andere ist für mich irrelevant, existiert nicht. Und wenn ich das so sehe, dann innerhalb der Hervorbringung habe ich eine und dieselbe semantische Bedeutung, einmal mit falsch und einmal mit wahr, und damit ist dieser binäre System für mich einfach unbrauchbar. Und deswegen ist der erste Zitat von Austin vielleicht, worum es eigentlich geht, ist, und dann sagt er auch, um die Beschreibung des gesamten Sprechakts. Ja? Natürlich, also aus meiner Sicht haben beide recht, weil diese wahr und falsch braucht man in der formalen Logik. Es geht nicht anders. Man kann nicht sagen, 2 mal 2 ist mal 4 mal was anderes. Geht ja nicht. Würde ja nicht funktionieren. Ja, man braucht diese Binarität auf jeden Fall auch. Deswegen ist es auch in der... Aber Gott sei Dank funktioniert menschliche Sprache nicht so. Gott sei Dank nicht. Ja, dann wären wir halt alle Roboter und Maschinen. Das war jetzt nicht fürs Protokoll, das ist meine Meinung. Das war, glaube ich, die letzte Folie. Was ist eigentlich der Fazit aus dieser ganzen Geschichte? Wir fangen mit nichts anderem als Nebenbedeutungen von sprachlichen Ausdrücken auch noch spezielle Kraft auszumachen. Ich habe das Wort Kraft immer vermieden, aber das ist deswegen Illocutionary Force. Das sollten wir jetzt mal ab heute so ein bisschen für uns, warum die Sprechakte stattfinden, ist das eine ganz bestimmte Annahme über eine Kraft in diesen Äußerungen. Austin meinte, dass diese Kraft ausgelöst wird durch Performativa. Überall, woher mitpasst. Und wo es nicht ist, war für ihn nicht unbedingt der Gegenstand der Pragmatik. Dann kam Searle und meinte, stimmt nicht. Die Sprache an sich komplett, egal wann sie verwendet wird, stellt einen Sprechakt dar. Auch wenn keine explizite Auslöser da vorkommen. Das ist eine aus kleiner These, aus kleinen Büchlein wurde eine Theorie gemacht. Ein Teildisziplin der Grammatik. Das kann man nur, wenn man diese Transfer schafft. Wenn man sagt, alles, was in der Konversation stattfindet, und Sprache ist eine nichts anderes als Verwendung in einer Konversation, dann ist das ein Sprechakt. Jetzt kommen wir zu so diesen Gelingensbedingungen, und da reicht uns nicht mehr das, was er hier schreibt, autorisierte Personen und bereits existierte kulturell festgelegte Rituale, korrekte und vollständige Durchführung und dass die Welt an A hält. Das heißt, die Veränderung muss getragen werden. Das hat er geschrieben. Dann kommt Searle und schreibt, nö, da muss zum Beispiel eine Vorstellung darüber sein, dass wenn ich jemandem was verspreche, dass ich das Vollziehen des Ergebnisses, des Versprechens präferiert wird als die Unterlassung des Vollziehens. Und ich muss glauben, dass der Adressat dieses Versprechens das genauso sieht. Ansonsten gelingt das nicht. Das ist ganz andere Ebene als hier. Ja, das hat vielleicht, das würde ich sagen, nicht unbedingt eine über in allen Sprachen, wo Versprechen funktionieren soll, hat mit kultureller Determination nichts zu tun. Ja? Ich denke gerade so an Hierarchien, wo, ich meine, kann man einem König was versprechen? Schon. Kann ein König was versprechen? Eigentlich auch. Also wenn es um sprachlich Versprechen geht, explizit, dann soll diese Einleitungsbedingungen, existenzielle Einleitungsbedingung, existential condition, wie ist es auf Deutsch? Steht da zumindest auf Deutsch übersetzt. All das muss bereits gegeben sein. Und zum Schluss, sowas mit zum Beispiel Scherzen. Ja, warum scherze ich, wenn ich vorher nicht denke, dass das, was ich sage, die Proposition lustig ist? Ja, und dann versuche ich, dass das als lustig auch erkannt wird, aber auf der Ebene der Proposition. Und das ist tatsächlich, eine, wenn wir Frage stellen, was ist unsere erste Aufgabe, was ist unsere erste Challenge, dass das als Frage wahrgenommen wird, zunächst mal. Das heißt, wir verankern in der Proposition irgendwelche Fragewörter oder Intonation oder irgendwas, oder setzen wir das Verb am Anfang des Satzes. Wir verankern in der Proposition, dass das als solche erkannt wird. Und das reicht Searle zu sagen, allein dieser Vorgang, diese Art der Verwendung ist ein Sprecher des Fragens. Ja? Und in der Klausur kommt da tatsächlich eine Tabelle, so wie wir in den Kommunikationsverben gesehen haben, wo in diesen Klammern tatsächlich leergelassene Bedingungen stehen und man muss die einfach ausführen. In den nächsten zwei Sitzungen sprechen wir über Sprechakte, die ganze Zeit, also 3 Wochen lang. In der nächsten Sitzung sprechen wir über indirekte Sprechakte, sowas wie, würdest du gerne Tür, also kannst du die Tür zumachen oder weißt du, wie spät es ist. Und wir kommen in eine etwas komplexere Seite der Sprechakte rein. Und in der dritten Sitzung machen wir eine Gruppenarbeit. Ja? Schon jetzt weiß ich, da kommt keiner mehr. Oder? Doch. Okay, ich muss leider etwas früher los, deswegen, ja, gute Woche noch für euch. Findet hier immer statt? Oder lasse ich das? Maria!